Also ich habe halt einfach nie gepasst. Bis heute passe ich ja nicht. Na, also ich passe ja, ist ja einfach Fakt. Ich habe gerade vorhin erzählt, es gibt immer noch Locations, die uns nicht nehmen. Punkt. Ich hasse Avocados. Verstehst du? Ich sag dir das jetzt mal ganz ehrlich. Ich verstehe nicht diesen Hype um dieses Scheißding. Also esst das alles, aber das schmeckt doch ohne Gewürz, schmeckt das nach Fensterkitt. Das ist einfach nur fett, grün und schmeckt nach nix. Und alle sagen, wuh, das ist genau das Ding, ne? Und ich habe mich lange nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, okay, alles ist super fette. Ja, okay, es sind super fette, es schmeckt trotzdem scheiße. Punkt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Tanja Söllner. Sie ist als die Clementa hunderttausenden Menschen auf Instagram bekannt, arbeitet als Mentorin und hat mit Scheiß auf Yoga einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Darin rechnet sie mit einer Gesellschaft ab, die Glück zur Pflichtübung erklärt hat. Zwischen Achtsamkeits-Apps, Breathwork-Retreats und Dankbarkeitstagebüchern. Aufgewachsen in einem italienischen Elternhaus musste sie früh lernen, mit ihrer Wut umzugehen und fand erst über Umwege zu der Leichtigkeit, die sie heute auf der Bühne ausstrahlt. Seit April ist sie mit dem gleichnamigen Bühnenprogramm auf Tour durch Deutschland. Ich wollte von ihr wissen, warum wir das Glück so oft überall suchen, aber nicht bei uns selbst. Wie sie gelernt hat, ihre Wut als Energie zu nutzen, statt gegen sie anzukämpfen, und was sie meint, wenn sie sagt, du bist genug. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in München treffen können, um ein wenig über dein Buch und deine Tour zu sprechen. Beides mit dem schönen Titel Scheiß auf Yoga.
Ja, genau, schöner Titel.
Können wir direkt reinstarten, aber erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für diese Einladung, mega. In einem wundervollen Studio, sage ich euch. Haben mich schon sehr gefreut. Hier gibt's Licht.
Ja, besser als die Kellerstudios.
So genau. Sieht's aus, mega.
Dein Buch kam ja schon im Oktober auf den Markt und wurde dann echt ein Erfolg, Spiegel-Bestseller.
So sieht's aus. Schon mal gleich geflext vorhin, genau.
Genau. Hast du damit gerechnet?
Nee. Also ich habe mich, das Witzige ist, ich sag seit 15 Jahren, ich möchte ein Buch schreiben, habe mich aber mit der Thematik natürlich nie beschäftigt. Immer nur so eine große Klappe, nie beschäftigt. Ich wusste eigentlich, also klar, du gehst in die Buchhandlung, dann siehst du diese Liste mit den Spiegel-Bestsellern, da guckst du drauf, dann stehen sie drunter und das war's so, ne? Und dann kam dieses Buch und dann hieß es, ja, wir wollen Spiegel-Bestseller werden. Und dann habe ich gedacht, ah, wollen wir das? Okay, gut, cool. Und dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt und dann wurde mir erst klar, dass, also, das weiß man ja nicht, 2% aller Neuerscheinungen kommen nur auf diese Liste. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann dachte ich, krass. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, let's try. Und dann war ich natürlich, also ich war so aufgeregt vor diesem Anruf. Und dann haben die mir einfach gratuliert und ich habe wirklich gedacht, das ist echt krass. Also das war schon wahnsinnig toll. Ja, krass, ja.
Das mit dem immer mal ein Buch schreiben wollen, kann ich gut nachvollziehen. So ging es mir nämlich auch. Ich habe das aber auch nie wirklich hinbekommen, bis ich dann letztes Jahr mal irgendwann durchgezogen habe sozusagen.
Ja.
Und das dann fertig gemacht habe. Und jetzt geht es irgendwie fast schon zu leicht, weil diese Blockade im Kopf weg ist. Und jetzt bin ich schon wieder an zwei andere. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja über deine Sachen reden. Was hat dir den Push denn gegeben, dass das dann beim... Ich glaube, es war das 35. Mal, dass du es versucht hast, wo es dann geklappt hat.
Ja, genau. Also ich glaube ja tatsächlich, dass die Geschichte einfach noch, also ich will ein Buch schreiben, aber die Geschichte war ja einfach noch nicht da, ne? Weil es ist ja, die Geschichte ist ja entstanden und ich hatte das große Glück, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, möchtest du ein Buch schreiben? Und ich dachte, krass, da war ja noch was, stimmt. Und dann nach den paar Gesprächen und nach der Vertragsunterzeichnung war klar, okay, jetzt musst du liefern. Und dann war mir erst so richtig klar, also schon davor, bevor ich unterzeichnet habe, was ich eigentlich erzählen möchte. Und dann war es eigentlich schon relativ klar in meinem Kopf. Man muss es halt noch zu Papier oder in den Computer reintippen oder diktieren, wobei ich jetzt gemerkt habe, diktieren ist eigentlich für einen Arsch. Darf ich das sagen? Darf ich sagen? Okay. Weil du musst es ja dann wieder lesen und dann musst du wieder alles korrigieren, weil er dreimal die Hälfte nicht versteht. Also Tipp, nur als kleiner Tipp, Tipp lieber. Ist schon so, ne? Weil dann musst du auch wieder nachlesen. Aber am Ende war es dann klar, was da kommt. Es ist trotzdem ein Zeitaufwand, musste ich natürlich hinsetzen und machen. Aber es war so krass und so cool und so schön auch immer wieder, wenn die Leute mir Fotos schicken oder wenn einfach Menschen dieses Buch zu Hause stehen haben. Das ist einfach krass, unbeschreiblich. Wir waren neulich im Hotel, ist gar nicht lang her. Da war eine Frau, die hat mich dann so angeguckt und ja, ich werde erkannt, aber ich habe gemerkt, irgendwas ist für... Und dann sagte sie zu mir, ich lese gerade ihr Buch, könntest du es mir signieren? Und ich bin halt fast geschmolzen, weil ich dachte, oh mein Gott, wie geil ist das? Und selbstverständlich, es war mega, tolles Gefühl, ganz tolles Gefühl, ja.
Du gehst ja in dem Buch und dann damit auch in der Tour ja so ein bisschen ins Gericht mit ja so einer Gesellschaft, die Verantwortung gerne mal irgendwo anders hinlegt ja. Und nicht mit sich selber ins Gericht gehen will und dann immer versucht mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Alibi-Aktionen es hinzubekommen, dass man sich selber besser fühlt und irgendwie alles selber besser hinbekommt und man sich ablenken kann damit, was man gemacht hat und sich dann auch selber erzählen kann, dass man ja ganz viel macht, damit es einem besser geht.
Genau.
Wenn ich das so einigermaßen zusammenfasse.
Ja, ja, kann man schon so sagen, ja. Ja, passt schon sehr gut, ja.
Wann ist dir denn aufgefallen, dass es da so eine ja fast schon Absurdität in unserer Gesellschaft gibt? Also wenn man da sich selber nicht so rein begibt, dann fällt einem das ja vielleicht erstmal gar nicht so sehr auf, dass die anderen alle ein bisschen hohl drehen.
Es ist, glaube ich, also ich habe halt einfach nie gepasst. Bis heute passe ich ja nicht. Ne? Also ich passe ja, ist ja einfach Fakt. Ich habe gerade vorhin erzählt, es gibt immer noch Locations, die uns nicht nehmen. Punkt. Also weil wir einfach zu, keine Ahnung, zu laut, zu gesellschaftskritisch. Der Titel, wir haben Leute, die sagen, mit dem Titel kommt ihr nicht in unser Format. Punkt. Ne? Wo du dann manchmal denkst, echt jetzt, ist das wirklich noch so? Und es ist noch so, kann ich dir sagen. Also das ist so das eine. Und ich habe ja nie gepasst und ich habe nie in Frage gestellt, dass die anderen im Unrecht sind. Also, dass der Raum der falsche ist, die Menschen, die Situation. Sondern es war immer ich, der nicht gepasst hat. Ich habe mich immer wieder versucht anzupassen. Ich habe immer wieder den Anzug angezogen. Ich habe immer gesagt, okay, jetzt bin ich seriös, jetzt mache ich das. Und ich hatte ja Erfolge, also auch beruflich. Ich war sehr erfolgreich, aber ich war halt nicht glücklich. Ich habe dann immer im Job diese Rolle dieser erfolgreichen Frau gespielt, die dann irgendwie geleistet hat und konnte. Und zu Hause war ich witzig und zu Hause war ich leicht. Und umso erfolgreicher und umso seriöser das wurde, umso weniger habe ich Luft gekriegt. Und ich dachte, aber ich will doch ich sein. Und so hat sich das eigentlich durch jede Situation auch schon, dann wurde ich Mutter und ich habe nicht gepasst, weil ich anders war. Dann war das, es war immer so. Und irgendwie kam dann eins zum anderen und dann habe ich gemerkt, naja, warte mal, vielleicht bin es doch nicht ich. Vielleicht sind es einfach die anderen oder der Raum, die Situation, die Vorgaben und vielleicht stelle ich das mal in Frage. Und als ich damit begonnen habe, habe ich gemerkt, krass, okay, das kann man auch so rum machen. Und ich glaube, viele sagen ja, ich bin hier so eine ich bin gar nicht die Provokation schlechthin. Ich stelle es nur in Frage. Ich gehe, ne, weißt, auch dieser Text, auch dieser Titel von diesem Buch. Das soll ja gar nicht provokant sein. Es ist ja, ich habe ja kein Problem mit Yoga. Es geht ja gar nicht um Yoga. Es geht einfach nur drauf, dieser Appell an dich, lass doch einfach mal alles gut sein. Denk doch mal an dich. Guck mal, wer du bist. Back to the roots. So, ne? Genau. So würde ich sagen. So war's.
Was ja so ein bisschen die große Kunst in unserer Zeit ist, ist, dass man sich von dem löst, was alle anderen unter Glück verstehen und man sich eingesteht, dass das, was einen wirklich glücklich macht, eigentlich das ist, was man ganz in sich drin, tief in sich drin unter Glück versteht und das auch erstmal zulassen muss. Wie war da bei dir der Prozess? Also du hast gerade gemeint, du hast irgendwie nie gepasst und warst eigentlich auch nicht glücklich, aber warst ja unter den ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Vorstellungen von Glück warst du ja schon irgendwie von außen betrachtet, hättest du ja glücklich sein müssen.
So sieht's aus, weil ich war ja erfolgreich, ich war also, genau das ist es, ne? Ich war auch in einer Beziehung gefangen, die total beschissen war, aber es hat halt gepasst. Wir waren aus dem gleichen Land, wir waren ähnlich alt, wir sahen noch ähnlich aus, das war so, also eigentlich, ja, tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, vom Außen her haben viele gedacht, ich wäre glücklich, auch in der Beziehung, ich war todunglücklich. Und ich habe es, glaube ich, selber teilweise gedacht. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass sich was ändert. Obwohl ich todunglücklich war. Also wenn du dir das überlegst, wie paradox das eigentlich ist, ne? Und ich glaube, es ist natürlich sich auch total, es ist total schwer, sich davon zu lösen. Weil es gibt so viele Vorgaben, die dir sagen, du bist nur glücklich, wenn du zweimal die Woche in den Wald gehst. Ja, dann musst du joggen und du musst auf jeden Fall Yoga machen. Dann musst du gucken, dass du zuckerfrei isst. Und du musst auch nur, also es gibt tausend, und ich glaube, die kannst du gar nicht alle erfüllen. Und du kommst immer drauf an, welche Brille habe ich an, mit welchen Menschen bin ich gerade unterwegs. Und ich habe einfach gelernt, aber das ist wichtig, andere sein zu lassen. Und wenn die sagen, ich koppel das, tu das. Bin voll fein. Aber sag mir nicht, dass ich es auch tun soll. Weil das ist nicht okay. Es gibt Menschen, die das vielleicht auch brauchen und dann wirklich Glück empfinden. Ich will mir das gar nicht anmaßen. Aber ich glaube, wirkliches Glück, so wie du das gesagt hast, das kannst du nur selber wissen. Und das kann vielleicht auch einfach die Pizza beim Nachbarn sein und du schaust aus dem Fenster. Wer kann denn das rausnehmen und sagen, nee, also du kannst nur dann glücklich sein, wenn du, ich hasse Avocados. Verstehst du, ich sag dir das jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe nicht diesen Hype um dieses Scheißding. Also ess das alles, aber das schmeckt doch ohne Gewürz, schmeckt es nach Fensterkit. Es ist einfach nur fett, grün und schmeckt nach nix. Und alle sagen, das ist genau das Ding, ne? Und ich habe mich lange nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, okay, alles ist super fette. Ja, okay, es sind super fette, es schmeckt trotzdem scheiße. Punkt. Für mich. So, guck, jetzt sage ich es im Podcast und dann werde ich den Shitstorm des Jahrhunderts bekommen. Aber das meine ich, du traust dich ja gar nicht, weil wer kein Avocado isst, ist einfach out. Und so ist es auch, wer kein Yoga macht, wer nicht in den Wald geht, wer nicht Breathwork in Neuseeland macht und wer was weiß ich alles. Und ich glaube, der Druck ist enorm. Ne? Und dann bist du in so Gruppen, wie gesagt, Muttermafia. Oder du, ja, das ist ganz krass. Oder du bist halt healthy, smelthy unterwegs und dann musst du zum Frühstück halt irgendwelche Müsli, Chia, Samen, bla bla bla. Ich esse aber jetzt halt gerne mal ein Brot. So, was ist denn verkehrt? Und verstehst du, was ich meine? Und ich habe echt probiert, dieses Zeug zu frühstücken. Ich habe es probiert, aber ich finde es auch, Entschuldigung, ekelhaft. Und ich möchte es nicht. Und ich bin auch so glücklich und ich vielleicht sogar glücklicher wie derjenige, der Yoga, Breathwork und dieses komische Zeug isst und noch eine Avocado zum Mittag. Weil ich glaube, das wahre Glück halt von innen nach außen kommt und nicht von außen nach innen. Das ist es eigentlich. Ne?
Ja, ich würde sogar noch ein Stück weiter drehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen eben ganz aktiv das Glück die ganze Zeit extern suchen.
Ja, genau.
Also immer noch eine Antwort finden und ja, vielleicht probiere ich das noch aus und dann mache ich das noch und dann aber mache ich jetzt wirklich jeden Tag Sport und dann mache ich jeden Tag eine Atemübung und dann schreibe ich jeden Tag was in mein Tagebuch.
Oh mein Gott, ja.
Und dann,
ja, das war ja dieses Dankbarkeitstagebuch, stimmt.
All diese 5000 Dinge.
Ja.
Und eigentlich ist es, also ich, jeder, der damit glücklich wird, soll es doch bitte machen, ist ja wunderbar. So. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist alles so viel Kompensation.
Ja.
So viel Ablenkung von dem, was eigentlich wirklich wichtig wäre und was einen wirklich beschäftigt, so viel Ablenkung davon, sich mit sich selbst tatsächlich irgendwie mal ehrlich zu beschäftigen.
Einfach zu sein.
Und einfach mal zu sein, so wie man halt sein möchte. Und,
genau,
nicht so, wie man glaubt, sein zu müssen, damit man glücklich,
genau,
ist.
Eben, und das Kompensation auf jeden Fall. Es lenkt auch ab. Vielleicht ist es auch manchmal auch Mittel, was auch hilft in dem Moment, okay. Aber irgendwann kommt der Punkt. Ne? Also es ist so dieser Klassiker, was ruft dich denn? Also mich ruft gar nichts. Mich rufen die Malediven mit einem Cocktail in der Hand in der Hängematte. Das ruft mich. Und dann sagen die, ja, mich ruft das und mich ruft jenes und ich spüre, dann denke ich immer, ja, das ist super, das. Also ich glaube, wir sind da auch in so einem Level manchmal unterwegs, wo die Leute viel zu weit hier irgendwie oben rumschwirren, nicht falsch verstehen. Ich bin da total Freund von allem, ne, in welcher Form auch immer. Aber du darfst nicht vergessen, diese Füße sind halt auf dem Boden. Und es ist super, nach oben gut angebunden zu sein. Aber geerdet ist noch viel wichtiger, glaube ich. Gerade heutzutage. Ne? Und guck mal, was dich erdet. Schau mal. Vielleicht ist es das Yoga. Super, mach das. Ich freue mich total für dich. Für mich ist es halt nicht. Also das kommt noch hinzu. Ich mag es wirklich nicht. Aber das liegt einfach daran, weil ich im Schwangerschafts-Yoga war und das war so furchtbar. Oh mein Gott, war das schrecklich. Also fühlst du dich eh schon wie so ein Walross und dann sollst du dich noch bewegen und dann habe ich wirklich gedacht, Alter, warum mache ich diese Scheiße eigentlich? Also ganz ehrlich, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, warum? Und meine Freundin war dabei, die ist 20 Zentimeter größer, da war die Schwangerschaft ein bisschen anders. Die fand das super. Ah, das ist so schön. Und ich habe gedacht, ja, das ist super, wie Fußpilz, genauso schön ist es ungefähr. Aber das ist so interessant, weil die alle nach irgendwas suchen. Die sagen mir alle immer, ich muss zum Breathwork nach Bali. Geh dahin, um Gottes Willen. Aber setz dich doch mal in den Garten und ich sage das immer wieder, schau dir mal einen Stein an. 10 Minuten. Mach mal das. Back to the root. Wirklich. Und das ist nicht nur, probier das mal. Das musst du erst mal schaffen. Und du kannst alles andere auch machen. Ich nehme mich nicht raus, irgendwie zu urteilen über irgendwas. Aber setz dich doch mal hin und beobachte mal Vögel. Ich habe neulich ein Coaching gehabt, die hat Hühner. Sie hat mir gesagt, morgens steht sie auf und beobachtet einfach ihre Hühner. Das ist ihre Meditation. Mega. Mega. Also was auch immer. Beobachte die Sonne, schau dir an, wie dein Kind spielt. Ich habe keine Ahnung, aber bleib doch mal hier, da, im Jetzt. Und dann kannst du immer noch hingehen, wo sich die Sachen alle rufen und Tausende von Euro ausgeben. Mach das. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Du nickst und grinst. Also ich meine das wirklich so, ne?
Mir geht's ja, also man ertappt sich ja da auch mal selber.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass wir davor gefeit werden. Das ist, passiert ja ständig. Und ich merke das immer ganz extrem, wenn ich eine Straße entlang laufe, die ich ständig entlang laufe.
Ja.
Und dann bleibst du einfach mal stehen und schaust zurück und schaust mal nach oben. Und dann siehst du auf einmal, wie dieses Haus eigentlich aussieht, an dem mega. Du schon 5000 Mal
genau. vorbeigelaufen bist. Genau. Und hä, laufe ich da? Ja, mega. Ja. Super cool. Super.
Und das macht man ja nicht. Man ist immer so in so einem, ich muss jetzt dahin und da muss ich da und da muss ich hier pünktlich, bin eh schon zu spät und irgendwie die ganze Zeit nur am Hetzen, statt dass man einfach mal stehen bleibt.
Genau. Auch im Leben. Einfach, das ist ein super, super Beispiel. Einfach zu sagen, bleib doch mal stehen und schau dich mal um. Guck mal, was es da alles gibt.
Ja.
Und wir sind immer so gehetzt und getrieben und wir reagieren. Ne? Also es ist immer dieses tak, tak, tak. Und ich muss noch das. Und am Samstag müssen wir putzen. Am Sonntag muss man Mittagessen bei den Eltern. Und am Montag ist Yoga. Dienstag müssen wir in den Wald. Mittwoch machen wir Einkauf. Und Donnerstag, was weiß ich. Es ist immer so dang, 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 dang. Und immer dieses wenn, dann.
Ja.
Und ich denke dann immer, ja, aber lass doch einfach mal. Also passiert doch jetzt gar nichts, wenn du heute mal nicht putzt. Was? Sag ich doch, lass doch einfach. Was soll denn passieren? Gar nichts.
Ja.
Und am Ende kriegst du auch keine Urkunde, verspreche ich dir. Kommt keiner und sagt, cool, du warst regelmäßig im Yoga, jede Woche, geil. ist so. Mach doch mal, hör doch mal, was es bei dir drinnen macht. Also was ist denn da drinnen?
Ja.
Ja.
Ich habe das früher, ich war früher, wenn ich auf Reisen war, immer eine Kamera mitgenommen und bin dann irgendwann nachts losgelaufen mit einem Stativ und bin einfach durch die Stadt gelaufen. Ohne Ziel und ohne Plan, bin immer wieder stehen geblieben und habe Fotos gemacht. Und wenn du in der Nacht Fotos machst, musst du lange belichten, du musst dir überlegen, wie richte ich das Bild richtig ein, welches Motiv will ich. Und du wirst so ausgebremst, weil du musst dir 5 Minuten ungefähr bis 10 Minuten Zeit nehmen, um ein richtig gutes Bild hinzubekommen.
Mega.
Und da musst du da stehen, du musst dir aktiv anschauen, was ist da eigentlich vor dir. Und da musst du dem Ganzen auch noch die Zeit geben, um zu belichten. Da musst du es vielleicht nochmal machen und dann läuft.
Was für eine tolle Übung. Mega.
Genau, das ist super. Mega. Gut. Vor allem, wenn man so einen stressigen Tag hat, einfach mal mit der Kamera rauslaufen oder auch mit dem Smartphone, ist eigentlich egal. Genau. Aber was ja auch die Kehrseite von dieser ständigen Suche nach dem Glück ist, ich habe immer das Gefühl, wir sind ja gar nicht mehr in der Lage zu sagen, dass es uns scheiße geht.
Mhm. Ja.
Also wenn es uns mal wirklich schlecht geht, also es ist ja diese Floskel, wie geht's dir? Hat da schon jemals jemand mit schlecht drauf geantwortet?
Ja, um zu gucken, ob der andere zuhört vielleicht.
Ja, okay.
Das vielleicht,
aber
ja. Nee, und man traut sich ja auch nicht mehr, weil ja jeder sagt, du musst ja manifestieren, dass du glücklich bist, deshalb darfst du nie sagen, dass es dir schlecht geht. Natürlich darfst du das. Also es wird schwer, wenn du natürlich von morgens bis abends immer nur jammerst und immer nur das Schlechte. Wir kennen diese andere Seite der Medaille. Aber natürlich darfst du auch mal sagen, Leute, das ist gerade scheiße. Also das ist wichtig. Und es macht mich gerade überhaupt nicht glücklich. Und es geht mir auf den Keks und du darfst es auch benennen. Der, so wie du sagst. Und jeder, also ich kenne keinen, der nicht auch mal beschissene Situationen. Wir leben in der Dualität. Du kannst nur wissen, was gut ist, wenn du weißt, was nicht gut ist. Du kannst nur wissen, was weiß ist, wenn du weißt, was schwarz ist. Und ich habe es noch nie besser verstanden wie jetzt. Noch nie besser. Weil, also 2026 ist eigentlich für mich jetzt schon enough. Also ich habe gesagt, ist fertig, reicht jetzt, hab genug durch, brauche nicht noch mehr. Und doch ist es das Jahr, was mich so stark gemacht hat. In allem. Weil es einfach zeigt, ja, es ist auch mal dunkel und ja, es ist auch mal nicht schön und es ist auch sehr schmerzhaft. Physisch und psychisch ist eigentlich egal, ist beides Kacke. Spielt keine Rolle, was du dir dann nimmst. Aber es hat was zu bedeuten. Es geht dann weiter. Es geht immer weiter. Das ist das Coole. Und dann musst du halt auch mal hinfallen und du darfst auch jammern. Du darfst auch 2 Tage liegen bleiben. Das ist alles super. Und du darfst auch sagen, alle Menschen sind blöd. Alle. Aber dann musst du halt irgendwann wieder aufstehen. Also ich muss ganz kurz, weil mir ist das gerade eingefallen. Ich war mal auf dem Training. Das war so ein krasses Training. Die Frau war mega. Und neben mir hatte ich so eine Jammerfrau. Die hat immer Jammer machen. Immer hat sie jetzt immer gesagt, immer, ja, genau, es trifft immer mich. Und ich habe schon so mir eingebildet, dass die Trainerin Puls kriegt. Ich habe schon gemerkt, okay, jetzt kommt es. Irgendwann dreht die sich um und sagt zu ihr, warum denn nicht du? Volle Kanne ins Gesicht. Was machst du dir an, das jemand anderem zu wünschen? Und dann dachte ich, guck mal, das ist, glaube ich, 15 Jahre her oder sogar mehr. Und ich erzähle es immer wieder in Podcasts auch, weil das hat mich geprägt. Warum nicht ich? Warum sollte es mir denn nicht passieren? Und das fand ich sehr beeindruckend, dieser Satz, weil es so für mich klar war, naja, wenn du was lernen willst hier, dann musst du halt auch durch das ein oder andere durch. Ist halt so. Weitermachen.
Ja, aber es ist natürlich schon auch ein Kraftakt, aus diesem Tief wieder rauszukommen.
Wahnsinn.
Ich meine, du hast ja auch Situationen gehabt, die nicht so ganz toll
liegen. Ja, mehrere.
Und wo du dich auch immer wieder aufraffen musstest, um auch weitermachen zu können.
Ja.
Was hat dir denn da die Kraft gegeben am Ende?
Ich glaube, ich habe durch ich sind jetzt über 20 Jahre, 25 Jahre, wo ich mich jetzt mit dem Thema Mindset, also mich hat ja, ich komme ja aus Ursprung aus der Schulmedizin, also mich hat Psyche und so immer schon sehr interessiert, wo ich mich mit diesem Thema befasse. Und ich habe so ein krasses Urvertrauen. Also ich bin so von meinen Grundmauern einfach so geerdet. Also entweder habe ich das gelernt durch diese jahrelange immer wiederkehrende Arbeit, im Sinne von manifestieren und beten und was, ihr nennt es, wie du willst, also auch mit irgendetwas sprechen, was, keine Ahnung, was es ist, aber dieses sich auch mal hingeben, ne, und sagen, okay, gut, also was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Bleiben wir daheim oder wie Teddy so schön sagt, ne? Und das hat mich irgendwann immer wieder zurückkatapultiert. Das hat mich immer wieder rausgezogen und gesagt, ja gut, ist jetzt scheiße, aber es muss jetzt, ich hatte Menschen natürlich und ich bin dann auch los und habe mir Hilfe geholt. Ne? Also ob das jetzt ein Buch war oder eine CD damals, ich habe 3 Jahre lang The Secret gehört im Auto. Auf gebrannten CDs, darf man das sagen? Nein, auch nicht. Aber damals war das ist ja schon 20 Jahre her. Und dann habe ich die gehört, hoch und runter. Manchmal bin ich halt ins Auto gesessen und habe gedacht, gut, dann höre ich jetzt halt mal wieder eine Stunde. Und das war natürlich nicht immer einfach. Und jeder, der auf einer Bühne steht, hat eine Geschichte zu erzählen. Egal auf welcher Bühne. Also es gibt keinen, der irgendwie eine behütete Kindheit und alles war super und jetzt stehe ich auf die Bühne und mache ein Comedy-Programm. Never. Jeder hat da was zu erzählen, ne? Und das ist schon manchmal sehr dunkel auch gewesen. Aber irgendwas war da immer, was gesagt hat, ja gut, ist scheiße, aber jetzt stehst du auf und mach weiter. Dann habe ich weitergemacht. So, ja.
Ich habe das mal mit Hans Siegel diskutiert, dem Bergdoktor-Darsteller, weil ich auch gesagt habe, jede Person, die ich hier irgendwie sitzen habe und irgendwas Kreatives macht, irgendwas macht, was so ein bisschen aus dem Raster fällt, sage ich jetzt mal, hat irgendwie so eine dysfunktionale Familiengeschichte.
Immer.
Inklusive mir selber. auch dazu habe ich gerade ein Buch fertig geschrieben.
Sehr gut. Und auch Schreiben ist ja super.
Schreiben
beste Therapiemethode
ist
eine
super.
Der besten. Singen übrigens auch, weil dann kannst du nichts anderes denken. Ist auch ganz cool.
Ja. Und reden mit anderen. Das trauen sich ja auch die meisten nicht.
Richtig, ja.
Und das hilft aber, wenn man immer nur mit seinem Problem alleine ist, dann ist es ohnehin 10-mal größer, als wenn man es mit jemand anderem bespricht und dann auch mal relativiert. Gab es denn den einen Moment, wo du festgestellt hast, okay, ich habe mein Leben jetzt geändert, ich bin glücklich für mich Und auf der anderen Seite auch erfolgreich?
Also es gab mehrere Momente. Ich habe also einen Schlüsselmoment gehabt, vor 25 Jahren war das, da war ich auf einem sehr schlechten Weg, muss man einfach so sagen. Also mein Problem oder meine Herausforderung ist die Wut. Ich bin sauer, bin sehr wütend. Ich kann gar nicht genau sagen, auf was. Ich glaube tatsächlich auch auf diese, wie hast du es genannt, dysfunktionale Familiensituation, hast du sehr schön gesagt. Also meine Eltern kommen beide aus Italien und ich bin in einem sehr strengen, konservativen Elternhaus aufgewachsen, als Einzelkind, als italienisches Einzelkind. Und ich habe einfach schon sehr früh sehr rebelliert gegen meinen Vater. Also wir wohnen mittlerweile zusammen in einem Haus und sind sehr glücklich und das ist alles gut. Und ich musste einfach schon sehr, sehr früh sehr, sehr laut sein. Und ich glaube, das hat sich irgendwie dann immer wieder verdoppelt. Und irgendwo musst du ja hin mit dieser Wut. Irgendwo musst du ja hin. Du willst ja niemandem was antun. Also bist du irgendwie wütend auf dich auch, ne? Und ich habe gemerkt, dass mein Aggressionslevel, also dieses, bis ich explodiere, bis ich laut werde, nun bin ich auch impulsiv, das kommt noch dazu, es wird immer dünner. Und das ist in der Arbeitswelt nicht gut. Also schon gar nicht, wenn du Vorgesetzte bist und irgendwelche Menschen von dir Sachen erwarten. Die Luft wurde dünn und dann hatte ich eben einen Kollegen, der sehr ähnlich wie mein Vater war, im gleichen Raum saß. Und ich habe einfach gemerkt, oh, das wird jetzt. Ich habe gemerkt, das wird fatal. Und manche Leute flüchten sich in Alkohol, andere flüchten sich in Drogen und so. Und ich wusste nicht, wohin mit mir. Und meine Flucht wäre dann gewesen, ich kündige. Und an dem Tag kam diese Freundin und hat zu mir gesagt, was ist denn los? Sag ich, ich halte es hier nicht mehr aus. Entweder klatsche ich dem jetzt eine. Ja, also ich sag dir, und das ist ja absolute unterste Kategorie. Also entweder gehe ich jetzt auf den los, oder ich muss gehen, aus Schutz, ne? Und dann hat sie zu mir damals gesagt, vertraust du mir? Da habe ich gesagt, klar. Diese Grund, ne, Urvertrauen. Komm mal mit. Und dann bin ich mit. Und dann hatten wir einen schönen Abend mit einer dritten Dame noch. Und die hat so eine Art Familienaufstellung mit mir gemacht. Das erste Mal, ich war 23. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht mal, dass es überhaupt Mindset gibt. Weißt du, wie ich meine? Nichts. Auch hier, also jetzt in dieser Welt, hast du nicht einfach mit Menschen im Podcast über Affirmationen sprechen können. Die haben mir gedacht, du hast nicht mal einen Latten im Zaun, ne? Jetzt ist es modern, jetzt ist es Mainstream, jetzt weiß es jeder. Also, das war damals nicht so. Und dann musst du dir vorstellen, habe ich diese Familienaufstellung gemacht und habe ich gedacht, was passiert denn jetzt hier? Du kannst es ja nicht erklären. Aber ich bin da raus und habe gedacht, oh, das ist ein Ventil. Da kann ich was tun. Und ich hatte das Gefühl, es ist meine Lösung. Und dann habe ich mich da reingestürzt und habe angefangen zu lesen, habe angefangen zu verstehen. Und ich habe gemerkt, ich kriege meine Wut in den Griff. Ich kriege das hin. Ich kann es in irgendeiner Form bearbeiten. Und das mache ich seit 25 Jahren. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich mit meinen Eltern in einem Haus leben kann. Und es ist echt friedlich, weil es ist okay. Es ist wirklich okay. Also ich sage nicht nur, sondern was hat neulich jemand zu mir gesagt? Freiheit ist, wenn du Sachen nicht nur sagst, sondern sie auch wirklich fühlst. Sagen ist ja einfach, ne? Aber es ist wirklich okay. Und das war für mich weil du vorhin gefragt hast, das war ein ganz krasser Punkt in meinem Leben, wo ich erkannt habe, es gibt da noch was. Das war einer. Und ich glaube, der zweite Punkt, der sehr krass war, war, wo man mich so, also was das Thema Erfolg. Also wenn wir es jetzt auf diesen medialen Erfolg machen, wo man mich als erstes Mal erkannt hat. Wo ich dann so gedacht habe, krass, die kennen mich. Und diese Menschen dann, also zu 99,9% sind die alle sehr, sehr happy und danken mir meistens und sagen, wegen dir bin ich und so. Das ist schon sehr geil. Also das ist so ein ganz tolles Gefühl. Das wärmt mein Herz, wo ich denke, krass, echt, ich mach doch nur das, was ich immer mache. Ich laber und erzähle euch was und ja, so ist es. Das ist schon, wenn du das machen kannst, was du gerne machst und dafür auch noch Geld kriegst, ich sag's jetzt mal, wie es ist, dann hast du eigentlich das größte Glück erreicht, weil es dich halt erfüllt. Dafür musst du dich aber mit dir beschäftigen und wissen, was es ist. Weil es hat jeder. Und nicht machen, was die anderen sagen, dass du es machen sollst. Weil wenn du einen Beamtenjob hast, dann bist du sicher, sag ich, das ist super. Und du hast die meisten Ferien, sag ich, ja, aber machst du denn Spaß? Ja, das ist nicht so wichtig. Doch, sage ich, das ist das Allerwichtigste. Vor Ferien, vor Geld, vor Sicherheit, das ist das Allerwichtigste, dass dir dein Job scheiße nochmal Spaß macht. Ne? Und das ist so, dass da müssen wir hin. Ganz wichtig, das macht glücklich.
Ja.
Ja,
es schaffen ja die wenigsten. Also,
ja, das ist es ja, ne?
Es gibt ja so unfassbar viele Menschen, die eigentlich jeden Tag das Gleiche machen und sich dann ganz viele Hobbys suchen, um das irgendwie zu kompensieren. Was ja auch irgendwie eine Mechanik ist, die vielleicht für den einen oder anderen funktioniert. Aber für mich wäre das der Albtraum, wenn ein Tag genauso aussieht wie der andere.
Vor allen Dingen dann, wenn du dabei nicht glücklich bist. Also ich kenne so viele Leute, die bei mir im Seminar sitzen. Und glaub mir, es sind wirklich 7 von 10 sind nicht glücklich in ihrem Job. Wirklich. Und dann sage ich, ja, aber warum bist du da noch dort? Warum? Und dann kommt immer, ja, ich weiß ja nicht, was kommt. Was ist, wenn es schlechter wird? Was ist, wenn es besser wird? Mathematisch gesehen sind es 50-50. Hast du dich schon mal beworben? Nee, bist du verrückt? Da sage ich, ja, warum denn nicht? Ja, ja, da sage ich, öffne doch mal die Tür wenigstens. Du musst doch nicht, öffne doch mal, guck doch mal, was es gibt. Stell dir doch, erlaub dir doch einfach mal nur, es dir vorzustellen. Die Leute gehen ja gar nicht so weit. Die warten auf Freitag 14 Uhr, damit sie sich das Wochenende erholen können vom Job. Und ich denke immer, nein, das ist nicht Sinn und Zweck des Lebens. Das ist ein anderer Sinn. Und ja, dann sagen Menschen, ja du provozierst. Nein, ich provoziere gar nicht. Wirklich nicht. Ich frage dich einfach nur, hast du Spaß in deinem Job? Nee, such dir einen anderen. Punkt. Da gibt's nicht viel drum herum zu sprechen. Trau dich. Könnte gut werden.
Steve Jobs hat das ja mal so schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wenn man sich zu viele Tage in Folge vor den Spiegel stellt und sich eigentlich nicht ins Gesicht sagen kann, dass das, was man gerade macht,
ja,
einen auch zufrieden und glücklich macht, dann sollte man dringend was dran ändern.
Unbedingt. Den Spiegel umhängen. Nein, unbedingt. Ja. Unbedingt.
Ja.
Und ich, weißt du, es gibt auch Länder, also ich bin ganz großer Australien-Fan zum Beispiel. Hey, wenn du da nicht nach 3 Jahren deinen Job wechselst, dann bist du raus. Die wollen, dass du verschiedene Erfahrungen sammelst. Hier bei uns ist super, wenn du einen Arbeitgeber, 34 Jahre alt, dann ist super. Oh, der ist ja super, das ist toll. Und ich denke immer, ja, aber was hast du denn vom Leben? Und da müssen wir weg. Also wenn wir nicht anfangen, da rauszugehen, wer denn dann? Und das ist, glaube ich, so auch ein großes Thema, dass Menschen sich gar nicht trauen über Glück nach. Also was, da sitzen Menschen, die frage ich, was ist für dich Glück? Und die sagen, keine Ahnung, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Denke ich, was? Wie, du hast, was macht dich denn glücklich? Ich habe keine Zeit, um über sowas nachzudenken. Dann sage ich, das macht mich traurig. Wirklich. Weil jetzt hast du Zeit. Und jetzt nimmst du dir 10 Minuten und überlegst dir, was macht dich glücklich? Und dann sagst du mir, wie viel machst du denn davon? Ja, nix, sage ich, merkst du? Das ist das Hauptproblem von diesem ganzen Konstrukt. Und das ist zum Beispiel auch total interessant, weil wir hatten es vorhin davon. Dann gehen sie aber nach Neuseeland zum Breathwork, weil es sie ruft. Weißt du? Und dann sage ich, hör doch einfach mehr Musik mal. Also wir dürfen auch einfach aufhören, alles zu Tode zu analysieren. Und das ist alles super. Und es hat alles auch deine Daseinberechtigung. Und ich sage aber ehrlich, es ist vorbei. Es ist Vergangenheit. Es kommt nicht mehr. Lass es los. Leb jetzt. Und das dürfen wir auch wieder. Wir müssen nicht alles bis auf den Keim. Wir dürfen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen. Aber wir können auch einfach sagen, scheiß drauf. Ich lebe jetzt. Das geht auch. Ist auch ein Teil der Therapie. Darf man auch machen.
Gleichzeitig ist so ein bisschen die Kehrseite. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du es auch anders. Aber ich habe festgestellt, wenn man irgendwann dann fast nur noch macht, was man eigentlich machen möchte und was einen glücklich macht, dann rauscht dieses Leben noch schneller an einem vorbei, als man eigentlich, als es einem lieb ist.
Ja.
Und weil man auch gar nicht mehr diese Momente hat, wo man irgendwie mal alles doof findet oder so. Oder irgendwie, ja, nicht weiß, was man eigentlich will, sondern es ist so eine Woche nach der nächsten, rattert da irgendwie so vorbei und man auf einmal ist wieder Silvester.
Ja, brutal. Also ich finde 2026 hier schon zoom. Und ich finde, man lässt halt auch ein paar Leute auf der Strecke, ne? Das finde ich tatsächlich schon auch schmerzhaft.
Ja.
Muss ich schon auch sagen. Also weil, aber es gibt irgendwie kein Zurück. Weißt du, was ich meine? Wenn du einmal so gemerkt hast, was du halt willst und was du nicht willst, dann gibt's kein Zurück. Und dann ist das so dieses, ist halt nicht mehr mein Raum. Es tut mir leid, aber eigentlich tut's mir nicht leid. Mir tut's leid, dass ich es nicht mehr vermisse dann auch. Weil wenn du dann dich getraut hast, in diese Angst rein bist und es dann auch gemacht hast und das wie so eine, wieder wie so ein Abschälen von etwas ist, ne? Und dann merkst du, krass, eigentlich fehlt's mir gar nicht. Das tut mir leid. Dieser Gedanke, ich dann denke, boah, heftig. Also das merke ich. Das ist das, was ich, also die Zeit rauscht auch sehr schnell, das ist für mich okay, aber dieses Federn lassen, das finde ich heftig. Ja.
Ja, es sind auch oft Dinge, die einem früher sehr wichtig waren. Und dann stellt man plötzlich fest, nee, also irgendwie tut es mir weh, dass es nicht mehr da ist, aber irgendwie ist es auch gar nicht so wichtig.
Mein Mann hat mal zu mir gesagt, wenn du aufhören kannst, dich mit allem und jedem zu identifizieren, dann gehst du in die richtige Richtung. Also ich so, der Italiener. Was habe ich Menschen beschimpft wegen Fußball? Das kann ich dir gar nicht sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du, also so, ne, und jetzt ist so der Moment, wo ich denke, es ist mir wirklich, wirklich, es ist mir einfach scheißegal. Und dann meine ich echt ernst. Weil es ist einfach, ich gucke nicht mal mehr. Und das ist so krass, weil es war so für mich so eine Identifikation, wenn jemand, und das ist so eine Leichtigkeit, die reinkommt auch, ne? Aber du lässt halt Federn. Also das ist schon einfach. Und das ist manchmal auch nicht so einfach. Manchmal ist es echt schmerzhaft, das auch zu erkennen und zu sagen, okay, gut, der Weg ist jetzt halt ein anderer. Ja. Aber du lebst was vor. Ich habe ja 2 Töchter und für die mache ich das halt auch unbedingt, weil ich möchte denen halt zeigen, man kann erfolgreich sein, man kann Spaß haben und man kann lieb, also es geht alles, es funktioniert. Man kann eine tolle Ehe haben und man, das funktioniert. Und die haben ja so eine ganz andere Sicht der Dinge, wie ich hatte zum Beispiel, ne? Und das macht mich glücklich, sehr sogar, ja.
Diese Wut, von der du vorhin gesprochen hast, ich kann die ganz gut nachvollziehen, weil ich bin auch mit so einem Vater aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Und ich habe irgendwann so mit Anfang 30, habe ich dann in ganz vielen Situationen gemerkt, da kommt da irgendwie so raus aus mir. Also auf einmal, gerade in so Stresssituationen, wenn man irgendwie gerade nicht weiß, wie man damit umgehen soll, neigt man dann dazu, also ich kann das ganz gut reflektieren, ich merke das dann und mache die Kiste wieder zu sozusagen, damit er da gar nicht erst rauskommt. Aber das steckt ja irgendwie so in uns drin, was wir da mitbekommen haben. Wie gehst du damit denn heute um?
Ich kanalisiere sie. Also Wut ist ja per se nicht immer nur schlecht. Es ist ja eine ganz krasse Energie und ganz oft benutze ich die, um in andere Richtung, also wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und erzähle, dann werde ich wütend und dann mache ich das auch und dann werde ich laut und dann schreie ich. Gestern habe ich im Auto auf dem Weg hierher eine Geschichte erzählt. Ich wurde so laut, dass ich zwischendrin gesagt habe, sorry, dass ich laut bin. Und dann hat meine Beifahrerin gesagt, nee, schon, alles gut, ist in Ordnung. Also ich benutze sie dann dafür, um Sachen zu erzählen, zu sein. Und ich versuche sie zu kanalisieren. Aber ich gebe dir recht, es gibt schon auch Situationen. Ich meine, ich habe jetzt eine 12-jährige Tochter. Die ist jetzt in der Pubertät und die weiß alles. Und vor allen Dingen besser als ich. Verstehst du? Und die läuft dann weg und knallt halt die Tür zu. Und ich denke, was macht die gerade? Und da ist natürlich mein Inneres. Denke ich, laufe ja gleich hinterher und erkläre dir mal, ob sie die Tür zuknallt. Aber wie du sagst, ich kann die Kiste wieder zumachen. Also das ist schon nochmal, ich kann das, man nennt es emotionale Intelligenz, hat man mir erklärt. Das kriege ich gut hin. Oder ich verlasse dann, also wenn ich merke, okay, jetzt platzt mir gleich der Schädel, schon lange nicht mehr passiert, dann verlasse ich den Raum. Dann gehe ich. Also weil ich weiß, wenn ich jetzt weiter hier sitzen bleibe und mir diese gequälte Scheiße reinziehe, dann muss ich was sagen, weil sonst koche ich über und dann verlasse ich tatsächlich den Raum. Das ist auch so eine Methode. Aber ich kanalisiere sie und versuche sie in anderen Situationen, diese Energie da reinzustecken. Und das funktioniert ja ganz gut.
Ist aber ja auch was man erstmal lernen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also ich musste erstmal verstehen, Wut, also ne, also selbst wenn mir jetzt jemand gespiegelt hat, du bist impulsiv. Impulsiv ist ja jetzt erstmal nicht erstmal wütend. Und ich war nicht nur impulsiv, ich war aggressiv. Also das muss man schon so einfach beim Namen nennen. Ich war auch sehr provokant. Also grundsätzlich, jetzt macht man das ja nicht mehr, aber ich bin in Diskotheken gegangen Und wenn du mich als Mann angerempelt hast, hättest du mal sehen müssen, was passiert ist. Ob bewusst, weißt du, 1,50 Meter groß, aber eine Fresse wie. Und das habe ich auch in einem vollsten Bewusstsein, mir war das scheißegal. Und das war ja, das ist ja auch nicht in Ordnung. Jetzt, im Nachhinein betrachtet, nichts, worauf ich stolz bin oder so, ne? Aber ich könnte die Geschichten nicht erzählen, wenn ich das nicht durchlebt hätte. Und das war so provokant und das war so unachtsam. Also auch den Männern gegenüber einfach, ne? Der ein oder andere hat es bestimmt verdient, also ne, dass ich so doof war. Aber auch dieses Feindbild, was ich da irgendwie kreiert habe, das war ungesund für mich und auch für den Gegenüber. Und du ziehst es ja dann auch irgendwie an und das kennen wir ja alle. Und das zu verstehen, dass es gar kein Feindbild gibt, das ist kein Wettbewerb. Schon lange nicht. Auch nicht in einer Partnerschaft. Das ist ein Team. Und das merkst du immer, wenn du dann mit jemandem sprichst und sagst, okay, ihr habt noch einen Wettbewerb, macht das. Das Ding ist durch. Also ich habe keinen Bock auf Wettbewerb. Das ist vorbei. Aber das ist schon interessant zu sehen, was das mit dir macht, wenn du es verstehst. Na, wenn du an einem Punkt bist, auch jetzt, ne, mein Vater, der hat sich ja nicht verändert. Also hat sich natürlich verändert, ist viel sanfter geworden. Aber jetzt lache ich halt, wenn er mit seinen komischen Geschichten kommt und mir erzählt, ja, aber. Also es, weißt du, er erzählt mir bis heute noch, dass mein Name ein Rechtschreibfehler ist. Weil ich hieß ja als Mädchen, mein Mädchenname war Die Clemente und jetzt haben wir ja Die Clemente draus gemacht. Und jedes Mal, wenn das endet, sagt, das ist falsch geschrieben. Ich lache mich jetzt mittlerweile tot. Jemand anderes sagt, ja, der muss sich doch damit beschäftigen und der muss doch wissen. Nein, muss er gar nicht. Der muss gar nichts. Der muss einfach so sein, wie er ist. Und ich sage, ja, natürlich ist falsch. Schreib mal drüber, sage ich. Mach mal richtig. Und dann ist das alles gut und das ärgert mich wirklich nicht. Das ist immer auch ganz groß, was kommt von dir. Und sie war ja auch, diese Wut hat mich ja auch vor vielem beschützt. Das muss man ja auch sagen. Ist auch ein Teil von mir, gehört zu mir. Ja.
Du hast ja auch sehr, sehr viele Follower auf Instagram und Co. Dir folgen hunderttausende Menschen dort. Bist in deinen Inhalten schon auch mal durchaus gerne provokant und auch so mal wütend und deutlich.
Ja. Ja.
Wie gehst du denn damit um, wenn dann die Gegenseite sozusagen, deine Follower, aber auch oft sind es ja dann auch die
Hater,
die nicht unbedingt followen, sondern die einfach nur ihren Hate ablassen wollen. Was macht das mit dir?
Also ich muss sagen, ich bin sehr beschützt. Ich krieg sehr wenig Hate. Sehr, sehr wenig. Also so richtigen Hate, so richtig, richtig habe ich ganz wenig bisher bekommen. Der trifft, also einmal habe ich einen gekriegt, das weiß ich noch genau, da habe ich nicht mit gerechnet. Das war sehr, sehr ausländerfeindlich und das hat so richtig getroffen. Das hat mich richtig verletzt, schon eine Weile her. Der Rest kommt immer ein bisschen so auf meinen Zustand an, wie es mir gerade geht. Meistens kann ich da, denke ich mir, ach, steig mir doch in den Tasch. Also mir wurscht, mach doch, was du willst, ne? Manchmal muss ich antworten, weil ich denke so, nee. Also ich habe mal gesagt, auf einer Bühne habe ich mal gesagt, wenn wir immer über alles stehen, immer, wer sagt denn dann den Arschlöchern, dass sie Arschlöcher sind? Also man muss es ihnen ja auch mal sagen. Also weißt du, wie ich meine? Also du kannst ja nicht einfach Menschen da durchgehen lassen und die wütend lassen, verbrannte Erde und gehen weiter. Das ist doch, wenn du das kannst, wenn du energetisch die Kraft hast, muss man auch mal sagen, hey, stopp, halt mal die Fresse jetzt. Und das kann schon auch mal passieren. Dann warte ich, bis der Mensch es gelesen hat und dann blockiere ich ihn. Dass ich auch ein bisschen was davon habe. Also das passiert schon auch mal. Manchmal ist es auch so, also mir fehlt auch die Zeit. Also ich habe jetzt auch erst gar nicht lange her wieder ein Reel gemacht, wo ich wusste schon davor, dass wieder ein paar blöd kommentieren werden, weil du kannst das ja auch immer, in Italien sagt man, mit dem Hintern verstehen. Du kannst immer alles anders verstehen, wenn du willst, aber die Quintessenz von dem Ganzen, die kriegst du ja raus. Also du weißt es ja, was die Quintessenz ist. Und dann gibt es halt immer diese Menschen, die dann einfach, ja, aber wenn man jetzt halt, ja, ich bin Kiwi, und dann denke ich immer, ja, dann mach das, weißt du, das ist immer so einfach, sage ich dir ehrlich, zu sagen, ja, aber die steht in der Öffentlichkeit, die muss das aushalten. Nein, ich muss gar nichts. Wer bist du, dass du das bestimmst? Ich kann das machen, wie ich will. Das ist mein Wohnzimmer. Und wenn du mir auf den Keks kriegst, schmeiß ich raus. Punkt. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, die steht in der Öffentlichkeit. Ja, das, also damit muss ich rechnen. Nein, ich muss gar nichts, muss ich. Verstehst du? Ja, na, lauf mal weiter. Hab einen schönen Tag. Und das ist so dieses, wo ich dann manchmal denke, jetzt auch wieder, vorhin konnte ich auch nicht lassen. Da habe ich auch gedacht, hättest du doch lassen können, Tanja. Aber immer das Klassische, du machst was und dann schreibt irgendein Hans Wurst mit seinem Katzenprofil drunter oder es ist ein Hund oder es ist eine Landschaft. Es ist immer das Gleiche. Ja?
Oder Blumen.
Blumen, auch schön, so eine Wiese oder so, genau. markier doch das Original. Immer. Und dann denke ich, woher weißt du denn, was das Original ist? Also wenn ich weiß, wer es Original ist, wer es erfunden hat, mache ich das natürlich. Aber es geht doch auch gar nicht darum, weil es geht ja um den Inhalt, du Vollhonk, verstehst du? Und dann nehme ich mir die Zeit und dann schreibe ich das drunter und dann denke ich immer, ach, weißt du was, ist doch mir scheißegal. Ne? Also wenn du jetzt arrogant bist, könntest du sagen, ja okay, mir schauen 500.000 zu, wie viele dir? Nicht? Also dann auf Wiedersehen. So musst du ein bisschen auch diese Haltung bekommen irgendwann mal, weil es ist ja immer so. Menschen reden ja immer und die haben auch immer was zu sagen. Und das ist so diese deren Glaubenssätze. Also es ist so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? So, wenn ich einen schlechten Tag habe, kann auch mal passieren, dass ich vielleicht nicht so freundlich bin. Hat mir gesagt, soll ich nicht machen, aber dann mache ich es halt trotzdem. Ja, so bin ich halt. Ne? Was immer. Ich muss ja auch Fehler haben, kann ja nicht nur perfekt sein. Also ja, so. Aber ich bin da schon sehr beschützt, Gott sei Dank. Also ich habe viele Kolleginnen, die kriegen da viel, viel mehr ab. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also, weil ich bin ja schon, ich bin viel provokanter als die. Wirklich. Ne? Aber die kriegen so, also auch was jetzt Bodyshaming zum Beispiel anbelangt. Ne? Ich bin ja auch zu viel, also laut Gesellschaft. Für mich nicht, aber für die Gesellschaft. Ganz selten. Ganz, ja, sie regen sich über meine Haare immer auf, weil die halt nicht gekämmt sind und so. Das ist... Aber, oder ich, Kolleginnen, die halt auch, ich habe eine Kollegin, die ist schwarz, die, also was die alles noch abkriegt, wo ich dann denke, krass, da bin ich schon echt sehr behütet. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben vor meinen Cousins oder so, ich habe keine Ahnung. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und ich versuche auch nicht, also auch da tagesformabhängig halt auch nicht so viel Energie reinfließen zu lassen, wo ich denke, ja, dann sei halt sauer, ist gut. Krieg's hin. Ich schaff's. Entfolg mir doch einfach. Zwingt dich ja keiner. Doch, hat mir neulich einer erklärt. Weil ich werde ihm ausgespielt. Mein Gott. Weißt du, da können sich Menschen über so Sachen wirklich Gedanken machen. Ich war an irgendeinem Flughafen, ich weiß nicht an welchem, und hab mir ein Brötchen gekauft. Das hat halt Unmengen an Geld gekostet. Und dann habe ich gesagt, dass ich eine Niere dafür hergegeben habe. Das, weißt du, das ist das, was ich meine. Du kannst das immer verstehen, wie du willst. Ich habe natürlich gar nichts mir dabei gedacht. Das war ein Witz. Und dann haben mir aber ein paar geschrieben, dass das nicht witzig wäre und dass es Menschen gibt, die wirklich Nieren brauchen. Dann dachte ich, ja, aber es ist trotzdem ein Witz. Es waren Worte, mehr war es nicht. Das meinte ich vorher, ne? Die finden immer was. Immer. That's the business.
Social Media hat ja immer so ein bisschen den kleinen Vorteil, dass da so ein Bildschirm dazwischen ist. Mhm. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt eben auch auf Tour gehst und dann auf der Bühne stehst und dieses sehr direkte, also du schaust der Person ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da Hater auftauchen, ist relativ gering, weil die Leute kaufen sich Tickets, um dich zu sehen.
Ja, genau.
Und tauchen nicht einfach auf, weil es ihnen ausgespielt wurde.
Ja, genau. Ja, genau.
Die sind ja bewusst da, aber trotzdem weiß man ja erstmal nicht, wenn man jetzt auf Tour geht, funktioniert das, was ich mir da ausgedacht habe, eigentlich so richtig? Und dann gibt es wahrscheinlich so diesen Moment, der für einen selbst länger dauert, als er für alle anderen dauert, wo man sich denkt so, jetzt fang doch zu lachen.
Oder macht irgendwas halt. Das Witzige ist ja, weißt du, die richtigen Stars, die machen ja so eine Pre-Show und so und gucken. Das mache ich ja natürlich nicht. Wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Also du musst wissen, es wirkt alles sehr, sehr strukturiert, ist es nicht. Also Menschen, die mit mir arbeiten, kriegen die Krise grundsätzlich. Guck, weil es einfach ist, wie es ist. Ich bin wirklich Künstler durch und durch. Auch wenn ich das lange gesagt habe, das stimmt nicht, es ist schon so. Also wenn du mich ärgern willst, dann steck mich in ein Gerüst und sag, du musst, ich muss was auswendig lernen. Ablesen. Oh, lieber Himmel. Und das heißt, also wir sind ja gewachsen und irgendwann hat mein Mann, der ja den Rest von dieser ganzen Geschichte mitmacht, gesagt, du hör mal zu, es ist alles schön und gut, aber wir müssen halt schon uns ein bisschen an was halten. Auch wenn dir das schwerfällt, wir brauchen so ein bisschen eine Struktur, wir füllen jetzt Hallen und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt stell dich nicht so an, aber Fakt ist, also er hat sich nicht angestellt, sondern das heißt, wir haben einen Deal, also wir haben einen Anfang, wir haben irgendwo in der Mitte was gemeinsam und Ende. Zwischendrin darf ich ein bisschen machen, was ich möchte. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch oft, also gleicht jetzt nicht unbedingt eine Show der anderen. Du findest immer wieder, wo du sagst, ah, jetzt ist sie gerade da. Das ist sehr witzig. Wir haben ja auch eine Crew, die dabei ist. Und die habe neulich gehört, wie eine zu anderen gesagt hat, musst dir keine Sorgen machen, es ist jedes Mal anders. Es ist gar nicht langweilig. Und ich dann dachte, ah, so habe ich es noch gar nie gesehen. Also auch sehr interessant. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind es ja Fans, die da kommen. Und da bin ich schon sehr beruhigt. Wir waren mal, das ist gar nicht so lange her, im Altersheim mit dem Buch. Das war krass, weil die kannten mich nicht. Und da habe ich schon ein bisschen so, ich dachte, was war das schon wieder für eine scheiß Idee, Tanja? Ins Altersheim mit deinem Buch. Bist du blöd oder was? Und dann war es mega. Das war total genial, weil diese Menschen im Hier und Jetzt mir diese Zeit gegeben haben. Und ich habe mit denen gesprochen und so viele haben gesagt, das Buch hätten sie vor 50 Jahren gebraucht. Ne? Das war so berührend. Das war, glaube ich, die schönste Lesung für mich, weil es Menschen waren, die mich nicht kannten und mir die Chance gegeben haben. Weißt du? Und das war total mega. Und ich hatte aber wahnsinnig Schiss, dass wir da hinten das erstmal keiner kommt. Ich dachte, da kommt doch kein Mensch. Da sind zwei Leute vielleicht. Und dann halt mit Hörgerät, wie man sich das halt so vorstellt. Aber die Bude war voll. Es waren 50 Leute da. Und es war so herzlich. Und es war, und die haben alle Bücher mitgenommen für ihre Enkel, für ihre Kinder. Es war mega. Weißt? Und, aber ich spiele auch gerne in Hallen, wo Menschen mich kennen und mich feiern. Das ist ein bisschen, also das brauche ich jetzt nicht jede Woche. Das war dann schon auch, aber die sind meistens sehr nett, muss man schon sagen, ja. Gott sei Dank. Also, ich habe noch keine Eier auf die Bühne geschmissen bekommen. Mir hat mal jemand gesagt, das war auch witzig. Ich sage ja immer, beweg dich, du bist kein Baum. Lauf los, weil du bist kein Baum. Das ist so ganz typisch für mich. Und da kam jemand nach der Show auf die, zu mir und hat gesagt, also, er findet das nicht so gut, weil der Baum hat ja auch Gefühle. Und ich habe ich gesagt, oh, siehst du, die haben immer was zu sagen. Ich sagte, ja, was soll ich denn dann nehmen? Ja, ein Stein. Habe ich gesagt, ja, ist auch nicht besser. Also am Ende, ne, also sowas. Aber ansonsten, es ist sehr human. Und nee, nicht, human ist das falsche Wort. Es ist total wertschätzend und total schön. Also ich mag es sehr.
Wenn du dir eine Aussage aussuchen könntest, die bei jedem am besten nach dieser Show hängen bleiben soll, was wäre das denn? Was
du bist
dir
genug.
Wünschst? Du bist
genug. Du bist genug. Punkt. Du bist schon. Du musst nicht erst werden. Du bist schon. Und das ist so, also stehen bleiben. Ich fand es ganz gut, was du vorhin gesagt hast. Stehen bleiben. Hier, jetzt. Stehen bleiben. Genießen. Sein. Du bist genug. Und das ist so ein, es ist eigentlich, ohne eigentlich, es ist immer dieses Zurückkommen zu sich und zu erkennen, wer bin ich, was bin ich mir wert. Deine Gedanken über dich am Ende. Wie denkst du über dich? Und wenn du erkennst, dass du schon genug bist, also wirklich, also nicht nur dir als Affirmation immer wieder, sondern wirklich erkennst, dass es eigentlich egal ist, was die da draußen sagen, weil hier drinnen bleibt alles gleich. Spielt gar keine Rolle. Die können dir 100-mal sagen, du bist ein Idiot. Da drinnen bist du immer du. Und wenn du das mal so richtig erkannt hast, dann ändert sich so viel. Das würde ich Ihnen sagen. Oder das wünsche ich mir, dass das jeder aus dem Buch mitnimmt und jeder aus der Show mitnimmt. Das ist, und aus dem Account oder egal wo, weil das ist die Botschaft an sich. So einfach, aber so klar. Ja.
Und am besten auch alle, die uns zugehört haben.
Ja, sowieso. Ja, stimmt. Podcast haben wir ja auch noch. Um Gottes Willen. Die uns zugehört haben, die uns gesehen haben, die uns abonnieren natürlich.
Genau.
Weil es der beste Podcast ist. Ja.
Ich bin gespannt auf deine Tour.
Ich auch, sehr. Geht jetzt los. 27. April starten wir in Köln.
Tickets gibt es auch noch?
Ja, ein paar. In München sind wir im Schlachthof. Das war auch witzig. Da hat man mir gesagt, wir gehen in den Schlachthof. Sag ich, wo gehen wir hin?
Ist hier gleich um die Ecke.
Echt?
Ja.
Ist eine angesagte Location, habe ich mir sagen lassen. Da muss man hin. Juni sind wir da. Ich glaube, 11. Juni sind wir im Schlachthof. Da dürfen die Menschen essen. Während, ja, warst du da schon mal? Und?
Gut.
Cool?
Ja.
Da muss man hin, hat man mir gesagt.
Ja.
Da spielt man.
Ja.
Ja, war das wirklich mal ein Schlachthof?
Ja.
Weißt du das? Oha.
Also es ist die Gaststätte auf dem Schlachthofgelände, aber das Gelände ist immer noch auch ein Schlachthof, doch. Riecht man mittags.
Oh mein Gott, hör auf sowas zu sagen.
Ist wirklich so.
Echt, das ist krass. Aber es ist die angesagteste Location schlechthin oder eine sehr angesagte Location, ne?
Gerade für solche Sachen, ja.
Ich bin gespannt, wenn die Leute da essen, trinken. Vielleicht macht mich das wütend, dann wird es ganz besonders cool.
War ich zuletzt bei, auch ein Thema mit viel Wut, Ingmar Stadelmann. Der hat im Schlachthof vor, ich weiß gar nicht, auch schon wieder einige Wochen. Ja.
War gut?
War gut. Also ja, auch die kleine improvisierte Aftershow.
Barrunde,
die wir dann noch gemacht
haben. Oha, das sind immer die. Da passiert, habe ich mir ja sagen lassen, auch im Business, da passiert wirklich das Business danach.
Richtig. Ja.
Danach an der Bar, da passiert wirklich das Business, ne? Da findet es statt. Da werden die besten Deals gemacht. Genau. Habe ich mir sagen lassen,
genau.
Ne?
Insofern ja. Grüße an Ingmar.
Sehr cool.
Und der Termin steht auf jeden Fall schon in meinem Kalender. Also
sehr gut, das wird cool.
Und ich danke dir, dass du hier vorbeigekommen bist und dir die Zeit
genommen
hast.
So gerne, so gerne. München ist schön. Bin tatsächlich oft in München, habe ich festgestellt. Sind nur 4 Stunden von zu Hause weg. Ja.
Schön hier.
Mega. Vielen, vielen Dank, sage ich da mal.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.